Deutschlandfunk. Sport am Sonntag.
Heute mit Raphael Späth. Schönen guten Abend. Einen regelrechten Paukenschlag gab es heute im europäischen Fußball. 12 Mannschaften aus England, Italien und Spanien wollen nach Medienberichten die Pläne einer sogenannten Superliga in die Tat umsetzen und sich vom europäischen Fußballverband UEFA lossagen. Die genauen Hintergründe klären wir gleich mit Thomas Kistner von der Süddeutschen Zeitung. In nicht einmal 2 Monaten findet auch eine paneuropäische Fußball-Europameisterschaft statt. Einer der Gastgeber dann Aserbaidschan, ein Land, in dem auch Menschenrechte immer wieder missachtet werden. Boykottrufe sind aber bisher nicht zu vernehmen, anders als bei der WM in Katar oder Olympischen Spielen in Peking. Warum, das fragen wir Viola von Kramon, EU-Parlamentsabgeordnete der Grünen. Und wir sprechen mit dem Präsidenten des Landessportbundes von Mecklenburg-Vorpommern, Andreas Blum, über das Infektionsschutzgesetz, das in den nächsten Tagen überarbeitet und verabschiedet werden soll, mit großen Einschränkungen dann wieder für den breiten Sport, vor allem im Kinder- und Jugendbereich. Mehr dazu aber im späteren Verlauf der Sendung. Morgen steht die Sitzung der Exekutive des Europäischen Fußballverbandes UEFA an. Eine Sitzung, die richtungsweisend sein wird, in vielerlei Hinsicht. Eigentlich sollte der Fokus auf einer geplanten Champions-League-Reform und den Spielorten der Europameisterschaft 2021 liegen. Heute dann aber die Meldung, die alles überschattet. Die größten Fußballvereine in Europa aus England, Spanien und Italien wollen sich Medienberichten zufolge mit mindestens 12 Mannschaften abspalten und eine eigene Superliga gründen. Die Pläne dazu gibt es schon lange, jetzt scheinen sie aber konkret zu werden. Mit einer offiziellen Ankündigung wird heute Abend oder morgen gerechnet. Wir wollen darüber jetzt live sprechen mit Thomas Kistner von der Süddeutschen Zeitung. Herr Kistner, was genau ist denn heute passiert? Eigentlich wurde von beiden Parteien, also von der UEFA und der Vereinigung der europäischen Großclubs, der ECA, immer wieder betont, dass man sich ja eigentlich in guten Gesprächen befinde.
Ja, und das macht die ganze Sache nur noch spektakulärer. Andrea Agnelli, der Chef dieser Clubvereinigung ECA, hat sich heute Vormittag völlig überraschend an die UEFA gewandt und angekündigt, dass etwa ein Dutzend Großclubs, darunter auch sein eigener Club Juventus Turin, eine eigene geschlossene Superliga gründen und sich von der UEFA abspalten wollen. Die Spitzenfunktionäre um UEFA-Präsident Alexander Čeferin, die haben das erst gar nicht glauben wollen, weil sie eine solche Hinterlist, also nur einen Tag vor der Abstimmung über eine Reform der Champions League, die ja gerade durch diese ECA provoziert worden ist, niemals erwartet hätten. Tatsächlich spielt dieser Angriff auch nicht in einem Netflix-Film, sondern in einem realen Milliardengeschäft mit allen auch finanziellen Auswirkungen im Profifußball. Und dieser Vorgang ist ohne Frage beispiellos. Die UEFA benennt ihn bereits offen als zynisch.
Wie genau soll diese Super League denn aussehen? Gibt es da schon konkrete Informationen dazu?
Also zu den bisherigen Abspaltern zählen die englischen Teams Liverpool, Manchester United und Manchester City, Tottenham, Chelsea, Arsenal. Aus Spanien sind Real Madrid und der FC Barcelona bereits bekannt. Hinzu kommen Italiens 3 Spitzenclubs, eben Juventus sowie die beiden Mailänder Vereine, AC und Inter. Angepeilt wird ein Wettbewerb mit 16 ständigen Mitgliedern und 4 Qualifikanten. Gespielt werden soll in 2 Zehnergruppen, wobei sie die jeweils besten 4 dann für eine K.O.-Phase qualifizieren. Gespielt werden soll unter der Woche, nur das Finale sollte am Wochenende stattfinden und jedem der ständigen Mitglieder wird Dokumenten zufolge 350 Millionen Euro fix in Aussicht gestellt. Prämien kämen noch dazu.
Was sind denn jetzt die ersten Reaktionen auf diese Meldung, nicht nur von der UEFA, sondern auch aus anderen europäischen Ländern? Bisher sind ja jetzt wirklich nur Vereine aus England, Spanien und Italien dabei.
Ja, also dabei dürfte es sehr wahrscheinlich auch bleiben. Also die UEFA selbst hat sofort das Heft in die Hand genommen, ist so von der getriebenen Partei zum Akteur geworden. Sie hat drastische Maßnahmen in Aussicht gestellt für die betroffenen Clubs. Diese würden sofort von allen Wettbewerben auf nationaler, europäischer oder weltweiter Ebene ausgeschlossen. Ihre Spieler dürften nicht mehr in ihren Nationalteams antreten. Das kann sich eigentlich kein Profi leisten. An diese Ankündigung hat sich auch gleich die englische Fanvereinigung drangehängt, FSA, mit einer scharfen Protestnote. Das ist richtungsweisend, denn die Basis wird bei solchen Entscheidungen ganz sicher mitzureden haben. In Deutschland hat dann der Chef der deutschen Fußballliga, Christian Seifert, klar erklärt, dass man eine solche Superliga kompromisslos ablehnt. Und er stellt sich ebenso übrigens wie der französische Staatspräsident Macron, der sich auch schon zu Wort gemeldet hat, voll hinter die UEFA. Aber auch Clubs wie Bayern oder Dortmund sollten nur noch mal klar sagen, wo sie in diesem Kampf stehen, also bei der ECA oder bei der UEFA. Und des Weiteren nimmt die UEFA nun Kontakt mit der Europäischen Union auf, denn die hat ihr vor wenigen Monaten erst den Schutz für das europäische Sportmodell zugesagt mit den Ligen und den Auf- und Abstiegssystemen. Und die EU dürfte nun zusagen, härteste Sanktionen der UEFA abzusichern, denn die Zerstörung des offenen Wettbewerbs würde nicht gefallen.
Also selbst die Politik schaltet sich inzwischen ein. Was für Auswirkungen hat diese Ankündigung denn jetzt vor allem auch auf die UEFA-Exekutivsitzung morgen, die ja eigentlich im Fokus stehen sollte?
Also anzunehmen ist, dass die Sache zum Schulterschluss definitiv aller Ligen und auch fast aller Vereine in Europa mit der UEFA führt, ausgenommen natürlich die paar Aufrührer. Und so eine Blockbildung war vorher nicht zu erwarten. Und sie könnte vielleicht im besten Falle sogar das Gespenst einer Superliga für lange Zeit nachhaltig vertreiben. Vielleicht kann sich die UEFA nun sogar von einigen besonders krassen Reformschritten für die runderneuerte Champions League ab 2024 wieder verabschieden, als Sanktion auf diese Attacke der Großclubs. Auf jeden Fall wird das das Hauptthema sein. Alles andere wird untergehen, darunter auch die Frage, an welchen Standorten die EM stattfindet.
Ja, 12 Standorte sind bis jetzt geplant. Es gibt aber mehrere Wackelkandidaten. Einer davon München. Der Grund, die UEFA will an jedem Standort im Sommer Fans in den Stadien sehen. Von der deutschen Politik gibt es bis jetzt aber noch keine Garantie dafür. Auch heute haben das nochmal das Bundesinnenministerium und auch die bayerische Landespolitik nochmals bekräftigt. Wie realistisch ist es denn momentan, dass im Sommer in München gespielt wird bei der Europameisterschaft?
Also zum einen verfolgt die UEFA sehr genau die politischen Abläufe in diesen Tagen und in den letzten ein, zwei Wochen hierzulande. Ceferin, der Präsident, hat sich ja auch mit Markus Söder schon getroffen am 7. April. Und man sieht also auch, wie Wahlkampf und andere Themen da ineinander fließen. Und die Stimmung am Sonntag in Nyon hat zumindest signalisiert, dass die UEFA jetzt nicht unbedingt auch noch eine neue Baustelle eröffnen will, nämlich einen deutschen Sonderweg für ihre Europameisterschaft zu finden. Alle anderen Mitglieder haben die Mitbewerber haben die erbetenen Garantien schon abgeliefert. Und wir reden da von immerhin 10 Ländern. Zwei bisherige weitere Wackelkandidaten neben München, Dublin und Bilbao, werden durch Manchester und Sevilla ersetzt. Wenn also die deutsche Corona-Politik, die in der Wahrnehmung der UEFA nicht immer durch Stabilität überzeugt hat, wenn den Deutschen dieses Fußballturnier zu riskant ist, dann ist das mehr als verständlich. Dann brauchen sich die Deutschen da aber auch nicht mit leeren Stadien hindurchquälen. Das sind bisher die Signale in Nyon, wo auf die unterschiedliche Situation und Herangehensweise natürlich in verschiedenen Ländern verwiesen wird.
In den nächsten Tagen wird auch ein anderer Akteur aus Deutschland bei der UEFA im Fokus stehen, Rainer Koch, Vizepräsident des DFB, sitzt noch in diesem Exekutivkomitee, das darüber entscheidet, ob in München gespielt wird oder nicht. Er ist momentan aber auch der einzige deutsche Vertreter in diesem Gremium. Am Dienstag muss sich Koch dann auch noch zur Wiederwahl stellen. Wackelt sein Stuhl?
Also wenn es nach der UEFA Führungsriege um Präsident Alexander Ceferin geht, lautet die Antwort ja, ganz klar. Rainer Koch wird dort nicht als verlässlicher Mitstreiter geschätzt. Er gilt manchen sogar als stiller Parteigänger von FIFA-Boss Gianni Infantino. Und man weiß, dass auch Infantino mit seinem Weltverband seit Jahren das Feuer innerhalb des europäischen Fußballs geschürt hat. Insbesondere hat er auch selbst diese Superliga-Abspaltungspläne immer wieder vorangetrieben. Also was Koch, der ja mit dem Profigeschäft nie etwas zu tun hatte und der nur Umstände halber als Chef der deutschen Amateure in den UEFA-Vorstand eingerückt ist, nach der Demission des früheren Präsidenten Reinhard Grindel, was also so ein ausgewiesener Amateurfunktionär gerade bei so einer heiklen Frage wie dem Bruch des europäischen Fußballsystems an gehaltvollen Vorschlägen beizusteuern hätte, das wird man morgen dann mal sehr genau begutachten können. Rainer Koch ist ein ewiger im deutschen Fußball, schon geradezu legendärer Taktierer. Auch deshalb darf man die Einschätzung wagen, er wird zu den Reizthemen des Weltfußballs morgen in der Schweiz nichts beisteuern, jedenfalls nichts, was irgendwie seine eigenen persönlichen Interessen in der UEFA und in deren gut dotierten Ämtern gefährden könnte. Wie gesagt, er will wieder gewählt werden am Dienstag. Und im Übrigen haben sich gerade auch die deutschen Amateure positioniert in einem Brief, der nächste Woche publik wird. Fordern sie einen klaren Schnitt von der Verbandsspitze, von der DFB-Spitze in Bezug auf die heillos zerstrittene Chefetage. Und dabei benennen sie auch ganz klar die beiden Lager. einerseits den DFB-Präsidenten Fritz Keller und auf der anderen Seite eben das Lager von Generalsekretär Friedrich Curtius, von Schatzmeister Stefan Osnabrügge, aber eben auch Rainer Koch. Mhm. So steht es im Entwurf eines Papiers, das nächste Woche diskutiert werden soll im DFB, dass also die Amateure ihren eigenen Vizepräsidenten Rainer Koch in einem dieser Lager verorten. Koch selbst sagt ja immer, er steht in der Mitte, er ist der Unabhängige an der Mittellinie. Und dieses Lager als gestrige Funktionäre bezeichnen im Papier, also als die Leute, die potenziell eher gehen sollten als der Präsident, der um Aufklärung bemüht ist, das ist per se ein starkes Stück und das ist auch in Nyon bereits wahrgenommen worden. Also für Rainer Koch stehen raue Zeiten an.
Informationen von Thomas Kistner von der Süddeutschen Zeitung waren das. Vielen Dank. Viel Wirbel also im europäischen Fußball und auch beim DFB. Da kommt dem DFB wahrscheinlich gelegen, dass die Suche nach einem Nachfolger für Bundestrainer Joachim Löw eigentlich fast schon geklärt ist. Bayern-Trainer Hansi Flick hat gestern nämlich verkündet, die Münchner im Sommer verlassen zu wollen. Der Weg zum Bundestraineramt damit frei. Die Entscheidung stößt dem Bayern-Vorstand aber zumindest übel auf, berichtet Philipp Nagel.
Damit hat das Schweigen der Bayern-Bosse also ein Ende. In einer vom Vorstand veröffentlichten Stellungnahme heißt es, am gestrigen Samstag informierte Hansi Flick die Öffentlichkeit über seinen Wunsch, seinen bis Juni 2023 laufenden Vertrag vorzeitig zum Ende der aktuellen Saison aufzulösen. Über diesen Wunsch hatte Flick den Vorstand im Verlaufe der Woche unterrichtet. Soweit so gut, doch dann wird es interessant, denn weiter heißt es, Hansi Flick und der FC Bayern hatten daraufhin vereinbart, den Fokus auf die Spiele gegen Wolfsburg, Leverkusen und Mainz zu legen, um die volle Konzentration des gesamten Vereins auf diese drei wichtigen Spiele nicht zu stören. Und dann kommt der Nachsatz, der ordentlich Sprengkraft hat. Die Clubbosse schreiben, der FC Bayern missbilligt die nun erfolgte einseitige Kommunikation durch Hansi Flick und wird die Gespräche wie vereinbart nach dem Spiel in Mainz fortsetzen. Bis dahin scheint es also jetzt eine Eiszeit zwischen dem Trainer und dem Bayern-Vorstand zu geben.
Und der FC Bayern muss sich im Sommer höchstwahrscheinlich auf Trainersuche begeben. Borussia Dortmund hat das schon erledigt. Marco Rose kommt von Borussia Mönchengladbach und kann noch darauf hoffen, dass die Dortmunder auch nächstes Jahr in der Champions League spielen. Heute gab es für den BVB nämlich ein überzeugendes 4:1 gegen Werder Bremen. Anne van Eickels.
Es gibt sie, die zweite Chance für Borussia Dortmund.
Ich glaube, dass wir jetzt in den letzten Wochen insgesamt eine gute Reaktion auf alles gezeigt haben und dass wir jetzt nach gestern nochmal eine zweite Chance bekommen haben, uns für die Champions League zu qualifizieren.
Am Samstag patzten Frankfurt und Wolfsburg. Der BVB und sein Kapitän Marco Reus nutzten mit dem 4:1 gegen Bremen die Chance, den Abstand auf die Champions League-Plätze auf 4 Punkte zu verkleinern. Chance vertan dagegen bei Werder Bremen. Die Bremer waren in Dortmund sogar mit 1:0 in Führung gegangen. Aber dann...
Ja, die 16 Minuten vor der Pause, die haben uns am Ende das Spiel gekostet.
Analysierte Trainer Florian Kohfeldt.
Die 16 Minuten, da waren wir nicht eklig. Die anderen 75 Minuten waren in Ordnung. Aber du musst halt gegen Dortmund 90 gut spielen, um eine Chance zu haben.
Besonders wenn BVB-Stürmer Erling Haaland nach 4 Spielen ohne Tor wieder trifft für die Mannschaft von Trainer Edin Terzic.
Es gibt keinen Stürmer, der mit der Nummer 9 irgendwo rumrennt, der sich nicht über Tore definiert.
Der BVB nutzte seine Chance gegen Werder. Die Bremer haben ihre nächste Chance im Spiel gegen Mainz, weiß Marco Friedl.
Ja, jetzt haben wir ein Must-Win-Spiel. Am Mittwoch geht es darum, 3 Punkte zu holen.
Denn so steigen die Chancen auf den Klassenerhalt.
Informationen von Anne van Eickels waren das. Das zweite Spiel des Tages, Mainz 05 gegen Hertha BSC, musste abgesagt werden. Die Berliner befinden sich nach 4 Corona-Fällen vom Donnerstag in 2-wöchiger Quarantäne. Gespielt wurde dagegen heute in der 2. Liga. Heidenheim besiegt Regensburg mit 3:0. Düsseldorf gewinnt beim VfL Osnabrück ebenfalls mit 3:0. Und der VfL Bochum besiegt zu Hause Hannover 96 mit 4:3. Der Aufstieg für die Bochumer rückt dadurch immer näher. Morgen entscheidet die UEFA-Exekutive, an welchen Standorten in gut 2 Monaten bei der Europameisterschaft gespielt wird. 9 Spielorte stehen schon so gut wie fest. Einer davon Baku, Hauptstadt von Aserbaidschan. Ein Land gut 4000 Kilometer und 2 Zeitzonen von Deutschland entfernt. Ein Land, in dem Menschenrechte oftmals missachtet werden, Oppositionelle und kritische JournalistInnen inhaftiert und Minderheiten verfolgt werden. Und ein Land, das in den letzten Jahren immer enger mit der UEFA kooperiert. Unter anderem durch den Ölgiganten Sokar, bei dieser Europameisterschaft auch einer der Hauptsponsoren. Trotzdem bleiben die Boykottrufe, anders als bei der WM in Katar oder den Olympischen Spielen in China im kommenden Jahr, bisher aus. Das kritisiert auch Viola von Kramon. Sie war lange Zeit sportpolitische Sprecherin der Grünen im Bundestag und sitzt jetzt seit 2019 für die Grünen im EU-Parlament. Ich habe sie vor der Sendung gefragt, wieso der Protest beim Standort Aserbaidschan leiser ausfällt als bei China oder Katar.
Also zum einen, glaube ich, das haben viele noch gar nicht auf dem Schirm. Wir sehen ja bei der nächsten Fußball-Europameisterschaft zum ersten Mal, also nicht nur ein Aufgebot von 24 Clubs, also Nationen, die starten, sondern auch 12 verschiedene Austragungsstandorte. Das ist natürlich alles in allem extrem verwirrend und, glaube ich, für viele nicht so ganz nachzuvollziehen. Und im Falle von Aserbaidschan ist es ja so, dass das Land sich überhaupt nicht qualifiziert hat und in Anführungsstrichen nur als Austragungsstandort für 3 oder 4 Spiele bislang debattiert wird. Und das macht die Sache, glaube ich, ziemlich diffus, undurchsichtig. Und ich kann mir vorstellen, dass wenn die UEFA morgen die Standorte festlegt oder dann verkündet, dass da auch hoffentlich einige fragen, muss das wirklich sein? Also ist Aserbaidschan, Baku wirklich ein Austragungsstandort für die UEFA, den wir in der jetzigen Situation unterstützen wollen?
Und auch wenn sich die aserbaidschanische Nationalmannschaft sportlich nicht qualifiziert hat, kann man ja trotzdem sagen, dass Aserbaidschan von einer Europameisterschaft profitiert, oder?
Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Und wir sehen seit längerem, dass der Ölkonzern Socar sich ja sehr, sehr systematisch im internationalen Sport organisiert, engagiert, sich einkauft, sich sehr gezielt die Zustimmung einkauft. Also ich war beispielsweise 2013 bei der Sportminister-Weltkonferenz und auch dort waren sie Sponsoren des Mittag- und des Abendessens. So lächerlich das klingt, das BMI hat nicht genug Geld, um als Gastgeber solche Sachen mit zu finanzieren und sagten, sie sind dankbar, dass auch Socar damit einsteigt. Und das sind ja nur kleine Beträge, aber damit tauchen sie überall auf, damit sind sie überall präsent, wenn sie in Stadien schauen. Das ist also, weiß Gott, nicht nur in Baku der Fall, dass Socar da aufsteigt. Das heißt, sie sind sehr gezielt in die, sagen wir Anführungsstrichen, in die Softpower eingebunden worden, dieser gruseligen Autokratie. Ja.
Sie sitzen seit 2019 im EU-Parlament, haben damals hier im Deutschlandfunk in Sachen Sportverbände eine Integritätsoffensive ausgerufen, die auch vom EU-Parlament ausgehen müsse. Wurde diese Offensive denn schon gestartet? Wenn man jetzt auf die Entscheidungen der UEFA schaut, dann scheint es ja eher nicht der Fall zu sein.
Nee, scheint wirklich nicht der Fall zu sein. Und tatsächlich muss man sagen, bei dem Krieg, der im November in Nagorno-Karabach zu Ende gegangen ist und der ja von Aserbaidschan gestartet wurde, um die Region Nagorno-Karabach, war die EU insgesamt abwesend. Also nicht nur das Europäische Parlament, sondern insgesamt, muss man sagen, hat die EU keine gute Rolle gespielt. Es gab keine Sondervermittlung, es gab keine Shuttle-Diplomatie, es gab keine besondere Sichtbarkeit, sondern am Ende ist auch dort wieder Putin als, sagen wir so, Gewinner herausgegangen, neben natürlich dem Eroberer Aliyev. Also abgesehen davon, dass wir uns im Sport jetzt nicht unmittelbar gezeigt haben, haben wir uns auch in der Diplomatie und in der Außenpolitik gerade in der Region nicht durch eine besondere Präsenz hervorgetan. Das muss man einfach sagen.
Wieso nicht? Gibt es da Gründe für?
Puh, es gibt eine Menge Gründe. Es liegt erstmal ein bisschen an der Überforderung. Es gibt im Moment, glaube ich, keine treibenden Kräfte, die diese Region wirklich auf dem Schirm haben. Es ist unglaublich schwierig, da auch neben Russland einen Fuß in die Tür zu bekommen. Wir hatten bislang das sogenannte Minsk-Format, das dafür gesorgt hat, dass Frankreich, dass die USA, dass Russland damit drin waren. Aber die EU als solche hatte eigentlich keine Rolle gespielt und hat es auch nie eingefordert. Und das zahlt sich leider jetzt im negativen Sinne aus. Ich glaube, es wäre gut, wenn wir das auch als unsere unmittelbare Nachbarschaft im weiteren Sinne natürlich annehmen. Das sind alles Länder der östlichen Partnerschaft. Da geht sehr viel Geld rein. Das betrifft auch unsere unmittelbare Sicherheit, gerade wenn der Krieg dort nicht langfristig beigelegt werden kann, wenn es den Ländern wirtschaftlich schlecht geht. Das kann nicht in unserem Interesse sein. Da müssen wir uns mehr kümmern und da muss die EU auch tatsächlich mehr Engagement zeigen, klar.
Zögert man vielleicht auch gerade deshalb, weil eben so viel Geld da im Spiel ist, damit so Gastgeber wie Aserbaidschan dann bei so sportlichen Großereignissen zu kritisieren und vielleicht auch zu boykottieren?
Ich befürchte, das ist der Fall. Ja, genau. Das heißt, wir sehen aus Russland über Gazprom das Engagement bei Schalke in Gelsenkirchen. Wir sehen es aber natürlich auch in anderen Standorten. Und sicherlich macht das der Sponsor sogar da einen Unterschied. Und wir sehen ja auch, dass die UEFA da überhaupt keine Sensibilität hat, wirklich null Sensibilität hat an der Stelle. Und es sind auch Themen, also jetzt Austragungsstandorte, natürlich nicht, die innerhalb der EU auf irgendeiner Ebene bislang eine Rolle gespielt haben. Aber ich finde, bei einer allumfassenden Außenpolitik, und die wollen wir ja verkörpern, Frau von der Leyen hat ja gesagt, sie hat eine geopolitische Kommission, müsste sie natürlich sowas auch mitdenken. Aber wenn Sie an den letzten Skandal, in Anführungsstrichen Skandal in Ankara denken, wo es darum geht, wer hat welchen Stuhl bekommen, dann beschäftigen wir uns leider teilweise mit wirklich absoluten Bagatellen, anstatt mit den echten Problemen.
Welche Zeichen sollten denn jetzt Ihrer Meinung nach von der Politik kommen in den nächsten Tagen und Wochen, wenn denn eine Europameisterschaft in Aserbaidschan gespielt wird, wonach es ja aussieht? Bei den Europaspielen 2015 in Baku hat Ihre Fraktion im EU-Parlament zum politischen Boykott aufgerufen. Ist das jetzt auch der richtige Weg?
Ich denke schon. Ich kann mir gut vorstellen, dass wir uns auf jeden Fall im Bundestag und auch innerhalb der grünen Fraktion im Europäischen Parlament mit dem Thema bald beschäftigen werden, wenn denn Klarheit besteht. Sportlicher Boykott ist tatsächlich für uns alle immer schwierig, weil wir damit natürlich auch die Ambitionen sehr, sehr vieler Sportlerinnen und Sportler zunichte machen würden. Und es fällt mir sehr schwer, das zu fordern. Aber Aserbaidschan, ein Land, was ein Museum gebaut hat, um an die Kriegshelden, also gegen Armenien zu gedenken und es wirklich überhaupt gar keine Anzeichen macht, sich irgendwo zu demokratisieren oder Menschenrechte, Rechte der Opposition, Versammlungsrechte zu gewährleisten, muss ich ganz ehrlich sagen, als Austragungsstandort zum jetzigen Zeitpunkt zu wählen, ist nicht akzeptabel. Da werden wir sicherlich noch eine Resolution oder auch andere Initiativen starten.
Trotzdem sieht es momentan schwer danach aus, dass Baku im Sommer ein Standort sein wird. Insgesamt sind ja Stand jetzt noch 12 Standorte in ganz Europa verteilt geplant. Ist denn eine paneuropäische Großveranstaltung wie diese in diesen Zeiten ein richtiges Signal?
Vor allen Dingen, wenn der UEFA-Präsident fordert, dass nur die Stände auch berücksichtigt werden, die mit Zuschauern spielen dürfen, ist das, glaube ich, nicht das richtige Signal. Und das ist ja das, was offensichtlich auch bei Baku ohne Probleme möglich sein soll. Ja. Aber nichtsdestotrotz, also jetzt Covid hin oder her, müsste Baku ausfallen. Wir hätten genug andere Standorte, das ist nicht der Punkt. Aber die Frage Zuschauerinnen und Zuschauer, finde ich, müsste nochmal komplett neu diskutiert werden. Also ich glaube, angesichts der Frage, wie weit sind wir beim Impfen, können wir uns das gesamte Spektakel aktuell nicht erlauben. Nur da will ich natürlich jetzt nicht so früh als Spielverderberin auf die Bühne treten. Ich denke, das müssen die Medizinerinnen und die Gesundheitspolitikerinnen entscheiden, ob sowas zu riskieren ist. Zuschauerinnen, finde ich, könnte man einfach, das ist zu riskant, da bin ich strikt dagegen und deswegen finde ich auch die Entscheidung der UEFA eine hochriskante und eine wirklich gefährliche.
Sagt Viola von Kramon, Grünen-Abgeordnete im EU-Parlament. Mit ihr habe ich über Aserbaidschan als Gastgeber der Fußball-Europameisterschaft und einen möglichen politischen Boykott gesprochen. Rassismus im Sport. Ein Thema, das auch Matthias Niederberger, Eishockeytorwart bei den Eisbären Berlin, beschäftigt. Niederberger unterstützt den Verein Hockey is Diversity und fordert im Deutschlandfunk Sportgespräch, noch konsequenter gegen Rassismus vorzugehen.
Also es ist so, dass dieser Alltagsrassismus definitiv halt in unserer Gesellschaft vorhanden ist und somit auch in gewisser Weise in der DEL. Und ich denke, dass es halt sehr wichtig ist, dass wenn Äußerungen getroffen werden, wenn es Vorfälle gibt, dass man da ja hart und ehrlich gegen vorgeht und auf der anderen Seite natürlich auch die Leute sind sensibilisiert, um einfach deutlich zu machen, dass mal so ein Spaß am Rande oder mal so eine Aussage nicht einfach mal so eine Aussage ist, sondern für die betroffene Person auch sehr schmerzhaft sein kann und rassistisch sein kann. Und das hat einfach im Sport nichts zu suchen.
Sagt Eishockeytorwart Matthias Niederberger von den Eisbären Berlin. Das komplette Sportgespräch mit ihm und das kurz vor dem Start der Playoffs in der deutschen Eishockeyliga hören Sie auch ab 23.30 Uhr hier im Programm oder natürlich jederzeit online unter deutschlandfunk.de/sport oder in der Deutschlandfunk Audiothek. Ein anderer deutscher Eishockeyspieler sorgt gerade in Kanada für Furore. Tim Stützle spielt mit 19 Jahren schon in der besten Eishockeyliga der Welt, der nordamerikanischen NHL, und gilt dort für seine Mannschaft, die Ottawa Senators, schon als kommender Superstar. Heiko Ulderb hat sich mit ihm unterhalten.
In Ottawa ist eine neue Zeitrechnung angebrochen. Tim Stützle, ein 19-jähriger Teenager aus Tönisforst am Niederrhein, soll die seit Jahren schwächelnden Senators endlich aus der Krise führen. Er gilt in Kanadas Hauptstadt als Hoffnung, Versprechen und Perspektive zugleich. Als die NHL-Vereine im Herbst bei der sogenannten Draft die weltweit besten Nachwuchsspieler unter sich aufteilten, wählte Ottawa Tim Stützle, und zwar bereits an dritter Stelle. Wer so früh auserkoren wird, der soll später mal das Gesicht des Vereins werden, Führungsspieler und Leistungsträger. Stützle hat damit kein Problem.
Deswegen wurde ich so hoch gedraftet, um vielleicht da ein bisschen auch einen Umschwung zu machen. Für mich ist es eigentlich einfach nur eine Ehre, dass ich so hoch angesehen werde, und versuche einfach, das auch zu bestätigen. Und für mich macht es Spaß, wenn ich immer Druck habe und immer gut spielen muss und auch mein Bestes zeigen muss.
Nun ist das mit den gedrafteten Spielern immer so eine Sache. Einige werden ins Trainingslager ihrer neuen NHL-Clubs eingeladen, um sich mal zeigen zu können. Andere bleiben bei ihren Vereinen, um sich dort vorerst weiterzuentwickeln. Tim Stützle hingegen ist sofort Stammspieler in Ottawa geworden. Zum Vergleich, Quinton Byfield, der von den Los Angeles Kings an zweiter Stelle und somit eine Position vor Stützle gedraftet wurde, stand noch kein einziges Mal im NHL-Kader. Mit 19 Jahren ist Stützle derzeit der jüngste Profi der gesamten Liga. Bereits seine Vertragsunterschrift ist in den kanadischen Medien ein großes Thema gewesen. Es war von einer Waffe die Rede, einem spektakulären Starspieler und ganz viel Potenzial.
The deal is done. Tim Stützle is an Ottawa Senator. Boy, are they getting a weapon there.
The star player Tim Stützle, he's spectacular.
I can tell you the people in Ottawa are very excited. So much potential.
Der Hype, wo ich nach Ottawa gekommen bin, war schon sehr, sehr groß. Habe ich auch gemerkt in den sozialen Medien.
So viel Aufregung um einen deutschen Spieler hat es nicht einmal gegeben, als Leon Dreiseitel 2014 in die Liga kam. Wie Stützle wurde auch er damals an dritter Stelle ausgewählt. Dreiseitel spielt seitdem für die Edmonton Oilers, ist mittlerweile nicht nur dort ein Star, sondern sogar in der vergangenen Saison Topscorer und wertvollster Spieler der Liga geworden. Er traut seinem jungen Landsmann ganz viel zu.
Sehr, sehr talentierter Junge, hat alles, was man braucht in der Welt, und er wird seinen Weg schon erfolgreich gehen.
Dreiseitel und Stützle haben beide Deutschlands bekannteste und beste Talentschmiede durchlaufen, das Nachwuchszentrum der Adler Mannheim. Dort bei den Jungadlern ist Markus Kuhl seit 10 Jahren Sportdirektor. In dieser Zeit hat er sowohl Dreiseitel als auch Stützle heranwachsen sehen.
Kann man jetzt vergleichen, es sind zwei verschiedene Spieler, beide auf ihre Art und Weise sehr, sehr talentiert, also wirklich Klasse-Spieler.
Tim Stützle ist als 4-Jähriger erstmals in Krefeld auf dem Eis gewesen. Bereits im Schüleralter sei er den Mannheimer Nachwuchsscouts aufgefallen, sagt Kuhl. Mit 15 Jahren dann der Wechsel vom Krefelder e.V. zu den Jungadlern nach Mannheim.
Von Anfang an hat er ja eigentlich alles, was man zum einzigen Spielen braucht. Die Spielintelligenz, die läuferischen Fähigkeiten, Körperbeherrschung, das Auge, gut Schuss. Er war eigentlich komplett. Er musste nur noch reifen, wachsen und seinen Körper trainieren.
Dass sich Stützle auf Anhieb in der NHL durchgesetzt hat, führt er auch auf die vergangene Saison zurück. Während 18-jährige Nachwuchsspieler in Nordamerika in Juniorenligen gegen Gleichaltrige antreten, spielt Stützle bei den Mannheimer Adlern schon vor seinem Wechsel in die NHL Männer-Eishockey.
Das war ja auch der Grund, warum ich in Mannheim bleiben wollte unbedingt, weil ich einfach von den Jungs auch unglaublich viel lernen konnte und da dann schon vielleicht einen Schritt weiter war, als wenn ich noch ein Jahr irgendwo Juniorenhockey gespielt hätte.
Doch weil Stützle so lange in Mannheim geblieben ist, war er in Nordamerika lange Zeit lediglich den Experten ein Begriff. Bis zur Junioren-WM Ende Dezember, Anfang Januar in Edmonton. Das Turnier hat in Nordamerika einen hohen Stellenwert und Stützle hatte seine große Bühne. Als Kapitän führte er Deutschland erstmals ins Viertelfinale und wurde zum besten Stürmer der WM gewählt. Im Februar dann auch die erste Auszeichnung in der NHL. Stützle wird Rookie of the Month. also Liga-Neuling des Monats. Mittlerweile hat er 42 NHL-Spiele absolviert, wegen einer Verletzung nur zu Saisonbeginn 3 Partien verpasst. Trainer DJ Smith sieht sein größtes Talent auf einem guten Weg. Seine Fähigkeiten sind unglaublich, aber gerade im ersten Jahr kann diese Liga dich manchmal fertig machen. Wenn es nicht so läuft, verlierst du an Lockerheit, verkrampfst. Ich denke, Timmy versteht das NHL-Spiel jetzt immer besser. Er ist ein helles Köpfchen und wird für ganz lange ein richtig guter Spieler sein. Einziger negativer Aspekt: Seine Eltern können die ersten NHL-Schritte ihres Sohnes wegen Covid-19 nicht vor Ort verfolgen, sondern nur aus Deutschland, 5.800 Kilometer entfernt.
Natürlich war es am Anfang vielleicht nicht das Leichteste für sie. Wenn ich mich vielleicht mal so 4-5 Tage nicht melde, kriege ich schon mal Anruf von der Mama oder vom Papa. Dann rufen die zusammen über FaceTime an, aber sonst versuche ich mich eigentlich ein- oder zweimal die Woche auf jeden Fall zu melden.
Damit die Eltern trotz der Entfernung so viel wie möglich mitbekommen von seinem neuen Leben in einem neuen Land und einer neuen Liga.
In Berlin wurde heute Morgen in einer Gedenkfeier an die fast 80.000 Corona-Toten in Deutschland erinnert. Eine Zahl, die angesichts aggressiver Mutante und hoher Infektionszahlen wohl noch weiter anwachsen wird. Auch deshalb wird im Bundestag momentan darüber debattiert, bundesweit einheitliche Regelungen ab einem 7-Tage-Inzidenzwert von 100 einzuführen und das Infektionsschutzgesetz dementsprechend zu ändern. Ein erster Gesetzesentwurf wurde in dieser Woche schon emotional im Bundestag debattiert und wird auch vom organisierten Sport heftig kritisiert. Denn die Lockerungen, die Anfang März eingeführt wurden, sollen dadurch ab einer Inzidenz von 100 alle wieder zurückgenommen werden. Das betrifft in erster Linie den Kinder- und Jugendsport. Bisher kann Vereins- und Mannschaftssport im Freien für Kinder und Jugendliche stattfinden, auch bei Inzidenzen über 100. Wenn das Infektionsschutzgesetz in dieser Form verabschiedet wird, ist das aber bald nicht mehr möglich. Der Entwurf wird deshalb von einigen Landessportbünden heftig kritisiert. Ich habe den Präsidenten des Landessportbundes in Mecklenburg-Vorpommern, Andreas Blum, vor der Sendung gefragt, wie er diesen Gesetzesentwurf beurteilt.
Na, also für den organisierten Sport ist das natürlich eine komplizierte Kiste, weil ein Drittel etwa unserer Mitglieder im Landessportbund, also 86.000, sind im Alter bis zu 18 Jahren und die sind natürlich in den zurückliegenden Monaten seit März 2020 ja nun schon zweimal durch einen Lockdown gegangen, sollen jetzt wieder in einen Lockdown gehen und ja, das ist sozusagen für die Entwicklung sowohl der Kinder und Jugendlichen einerseits, aber auch für den Vereinssport natürlich eine riesen Herausforderung und ein riesengroßes Manko. Also das ist eine schwierige Situation, die ja ich gar nicht weiß, wie ich die in der Perspektive bewerten soll, weil wenn es denn so kommt, dann heißt das wieder mindestens 4-5 Wochen kein Kinder- und Jugendsport. Und das ist sozusagen für die Entwicklung von Kindern und Jugendlichen aus meiner Sicht eine Katastrophe.
Jetzt gibt es schon seit längerem immer wieder Forderungen von einzelnen Expertinnen und Experten, einen kurzen, aber harten Lockdown einzuleiten, um diese dritte Pandemiewelle mit aggressiven Mutanten in den Griff zu bekommen. Die Krankenhäuser und Kliniken, die sprechen immer wieder davon, dass es eigentlich schon jetzt 5:05 sei. Müsste sich der Sport da nicht eigentlich auch unterordnen?
Ja, natürlich. Also wir sind ja nicht weltfremd und wir sehen natürlich die Entwicklung in der Intensivmedizin im Bereich der Pflege in den Krankenhäusern und wissen um die komplizierte Gemengelage, die die Politik da entscheiden muss. Aber das, was wir als organisierter Sport anmahnen, ist, wenn man denn diese Lockdown-Entscheidung so trifft, will ich mal so formulieren, sind Kinder und Jugendliche auch systemrelevant. Also die kommen ja dann irgendwann zurück in den organisierten Sport. Und dann brauchen sie Hilfe und Unterstützung, weil wenn man sich hier die Situation seit den letzten 12 Monaten anguckt, haben viele Kinder und Jugendliche ja gar keinen Bezug mehr zum Sportverein, zum Sport, zur körperlichen Betätigung. Es sind Mediziner, die sagen, die Angstzustände nehmen zu, die Körpergewichte nehmen zu. Und wenn man das so betrachtet, dann sagen wir als Sport, okay, also wenn es nötig ist, dann steht auch der organisierte Sport natürlich zu einem strammen, begrenzten Lockdown, aber dann muss es sozusagen auch ein Wiedereinstiegsszenario geben. Und wir haben bei uns in Mecklenburg-Vorpommern immer eine Kopplung gehabt an den Schulbetrieb, zumindest in den zurückliegenden Wochen. Das heißt, wenn ein Schulbetrieb, ein geordneter Schulbetrieb unter Pandemiebedingungen wieder möglich ist, dann ist auch Kinder- und Jugendsport wieder möglich.
Jetzt soll dieser Schulbetrieb in Mecklenburg-Vorpommern ab morgen zumindest wieder sehr stark eingeschränkt werden, auf ein Minimum heruntergefahren werden. Ja. Es gibt keinen Präsenzunterricht mehr, außer bei den Abschlussklassen. Was bedeutet das denn jetzt für den Sport in Mecklenburg-Vorpommern?
Ja, es ist sozusagen ab morgen wieder kein Kinder- und Jugendsport mehr möglich. Das wird ja so ähnlich dann auch die Folge der Regelung aus dem Bundesinfektionsschutzgesetz sein. Bei uns tritt das halt morgen schon in Kraft. Es ist Individualsport möglich mit einer Person, mit einer zweiten Person oder mit den Mitgliedern der Familie oder des Hausstandes, heißt es immer so schön. Aber welches Kind und welcher Jugendliche will schon immer mit Papa und Mama Fahrrad fahren? Also denen fehlen schon auch so die Freunde. Und von daher beißen wir jetzt in diesen bitteren Apfel und tragen das in der nötigen Konsequenz natürlich auch mit. Aber wir mahnen eben auch von der Politik oder an die Politik, dann wieder zu helfen, eine geordnete und vernünftige Rückkehr in den Sportbetrieb zu ermöglichen. Und genau das fehlt mir bei dem Bundesgesetzentwurf. Die Option ist dann sozusagen tatsächlich wieder anders zu realisieren.
Lassen Sie uns noch mal kurz auf Mecklenburg-Vorpommern schauen. Hatten Sie denn als Vertreter des organisierten Sports in den letzten Tagen Mitspracherecht, als es um diese Regelverschärfungen ging in Mecklenburg-Vorpommern?
Naja, wir sind zwar nicht in diesem MV-Gipfel, aber wir haben einen sehr intensiven Diskussionsrat sozusagen zu unserer Sportministerin bei uns im Land. Und das wird schon auch rückgekoppelt und miteinander abgestimmt und beredet. Wir haben morgen wieder eine Telefonschalte, die Ministerin und der Geschäftsführer und ich, wie wir jetzt sozusagen die Zeit nach diesem neuen Lockdown in Angriff nehmen wollen. Also diesen Austausch, den gibt es schon. Ich glaube, man muss nicht unbedingt in diesem Diskussionsgremium sitzen, wenn alles andere vorher auch beredet worden ist. Also von daher ist es eine komplizierte Situation, aber wenn sie dazu dient, tatsächlich diese dritte Welle zu brechen, ja, dann ist der Sport natürlich dabei.
Das sehen Kolleginnen und Kollegen in anderen Landessportbünden nicht ganz so. Die kritisieren das Infektionsschutzgesetz schon deutlich schärfer, als Sie das jetzt momentan machen. Der häufigste Kritikpunkt ist eigentlich, dass man sich nicht wirklich eingebunden fühlt. Man sieht ja jetzt auch beim bundesweiten Infektionsschutzgesetz, dass die Meinung und vor allem die Einschätzung des organisierten Sports nicht wirklich in Betracht gezogen wurde. Fühlen Sie sich da von der Politik auch manchmal übergangen?
Ach, das ist auch eine diffizile Frage. Also wenn man nur aus der sportpolitischen oder sportfachlichen Sicht argumentiert, dann könnte man zu dem Ergebnis kommen, dass das so ist. Wenn man aber sozusagen universal an die Fragen herangeht, dann muss man Inzidenzen in Rechnung stellen. Dann muss man in Rechnung stellen, dass gerade bei Kindern und Jugendlichen die Inzidenzen in den letzten Wochen erheblich zugenommen haben. Das sind ja Fakten, die sozusagen die Mediziner und die Wissenschaft liefert. Und da kann man als Sportfunktionär auch nicht einfach so drüber hinweggehen. Also natürlich tut es uns weh. Und dieses Rein in den Sport und wieder raus aus dem Sport, das ist also auch für die Ehrenamtler eine Belastung. Auch die verlieren ja unter Umständen die Lust. Also nicht nur die Kinder und Jugendlichen, sondern auch die Ehrenamtler bei diesem ganzen Hickhack und hin und her. Und deswegen ist es eben so wichtig, dass man sozusagen eine Öffnungsperspektive tatsächlich auch formuliert.
Jetzt haben sich auf Bundesebene schon mehrere PolitikerInnen dafür ausgesprochen, diesen Gesetzesentwurf auch mit Hinblick gerade auf den Kinder- und Jugendsport nochmals zu überarbeiten. Wie optimistisch sind Sie denn, dass es auch geschieht?
Ja, also die Hoffnung stirbt zuletzt, sagt man ja immer so schön. Also ich hoffe natürlich, dass die Regelung, so wie sie im Moment im Infektionsschutzgesetzentwurf da unter Punkt 6 steht, tatsächlich noch ein bisschen eine Aufwertung des organisierten Sports tatsächlich findet. Zu wünschen wäre es im Interesse der Kinder und Jugendlichen auf jeden Fall. Und dem müssen sich dann die Politiker, die das entscheiden, eben auch stellen. Also von daher, ja, ich hoffe, dass die Einsicht kommt, dass man da eine vernünftige, tragfähige Lösung findet.
Sagt Andreas Blum, Präsident des Landessportbundes in Mecklenburg-Vorpommern. Mit ihm habe ich unter anderem über den Entwurf eines neuen Infektionsschutzgesetzes und die Auswirkungen auf den Breitensport gesprochen. Leistungssport fände aber auch mit neuem Infektionsschutzgesetz statt. Dann natürlich wieder mit strengem Hygienekonzept, so zum Beispiel auch heute in Berlin, wo es für die deutschen Beckenschwimmerinnen und Beckenschwimmer um die letzten Tickets für die Olympischen Spiele in Tokio ging. Lars Becker.
Das Beste zum Schluss. Am letzten Tag der Olympia-Qualifikation in Berlin sorgte Florian Wellbrock für das sportliche Highlight. Der Doppelweltmeister schwamm über 1500 Meter Freistil eine herausragende Weltjahresbestzeit, verpasste dabei seinen eigenen deutschen Rekord nur knapp.
13. wäre noch schön gewesen, aber auch so 14:36,45 ist ein schöner Gruß nach Italien. Die Jungs werden sich freuen. Und ich freue mich dann auf Tokio.
Wellbrock hat seine Ambitionen auf Olympiagold nachdrücklich unterstrichen. Von einer Medaille träumt auch Partnerin Sarah Köhler, die ebenfalls mit starken Leistungen über die drei langen Freistilstrecken überzeugen konnte. Beeindruckend auch die Zeiten der beiden Magdeburger Youngster Isabel Gose und Lukas Mertens. Bundestrainer Bernd Berghahn zeigte sich insgesamt beeindruckt vom Niveau der Veranstaltung unter schwierigen Bedingungen im schnellen Berliner Becken.
Ja, die Leistungen jetzt hier in der Halle ohne Zuschauer, da muss man einfach den Hut ziehen vor den Sportlern, wie die sich hier motivieren und zusammenreißen. Teilweise mit sehr dünnen Läufen besetzt, aber trotzdem tolle Zeiten.
19 Schwimmerinnen und Schwimmer haben die Normzeiten für Einzelstarts geknackt. Hinzu kommen die Besetzungen für alle 7 Staffelquartette. In der kommenden Woche werden die Bundestrainer dem Deutschen Olympischen Sportbund ihren Kadervorschlag unterbreiten. Dabei hofft der DSV bei mehreren Corona- und verletzungsbedingten Härtefällen beim DOSB auf Kulanz. In den nächsten Tagen will das Präsidium endlich auch die Suche nach einem neuen Sportdirektor abschließen. Als Favorit gilt weiter der frühere Olympiasieger Michael Groß.
Heute stand auch das zweite Rennen der Formel-1-Saison auf dem Programm. Gefahren wurde in Imola mit Regen und einem dementsprechend abwechslungsreichen Rennverlauf. Jan Wochner.
Mal nicht Lewis Hamilton, der Sieger. Der britische Dauerweltmeister patzte und hatte in Max Verstappen diesmal einen bis zum Rennende zu starken Konkurrenten. Der Niederländer, von Startplatz 3 kommend, holte sich gleich in der ersten Kurve von Imola die Führung und ließ Hamilton hinter sich. Gegen Mitte des Rennens dann Hamiltons seltener Ausflug ins Kiesbett, der ihn zwischenzeitlich auf Position 9 zurückwarf. Auch eine anschließende Rennunterbrechung nach einem Unfall brachte Verstappen an der Spitze aber nicht aus der Ruhe. Der junge Niederländer holte sich den ersten Grand Prix-Sieg der Saison und liegt in der WM-Gesamtwertung mit einem Punkt hinter Topmann Hamilton. Der kämpfte sich nämlich mit einer Aufholjagd wieder zurück auf Platz 2 in Imola und sicherte sich zudem auch noch die schnellste Runde des Tages. Die beiden deutschen Piloten erneut ohne WM-Punkte. Sebastian Vettel wurde 15. Mick Schumacher kam dahinter auf Platz 16 ins Ziel.
Anders als die deutschen Fahrer in der Formel 1 hat Radprofi Maximilian Schachmann heute zum Auftakt des Ardennen-Trilogie beim traditionellen Amstel-God-Race geglänzt. Nach 5 Stunden Schinderei fuhr er nur knapp an seinem ersten Sieg bei einem großen Eintagesrennen vorbei. Holger Gerska.
Corona-bedingt wurde das Rennen rund um Falkenburg diesmal auf einem schweren Rundkurs ausgetragen. Die Vorentscheidung fiel 15 Kilometer vor dem Ziel, eingangs der letzten Runde. Maximilian Schachmann setzte sich gemeinsam mit dem Belgier Wout van Aert und dem Briten Thomas Pidcock ab. Der Vorsprung reichte, aber der Profi vom deutschen Bora-Team war letztlich im Sprint seinen beiden Rivalen unterlegen. Sicher auch, weil er 50 Kilometer vor dem Ziel gestürzt war und die Aufholjagd sehr viel Kraft kostete. Um den Sieger gab es minutenlanges Rätselraten, letztlich entschieden Millimeter, zugunsten des WM-zweiten Wout van Aert gegenüber dem jungen Briten Thomas Pidcock.
Ein halbes Jahr ist es her, da hatte die Kommission zur Aufarbeitung von sexuellem Missbrauch nach Berlin geladen. Zu einer Veranstaltung, einem sogenannten Hearing, bei dem es um sexualisierte Gewalt im Sport ging. Betroffene kamen zu Wort, aber auch Verantwortliche aus dem organisierten Sport, wie zum Beispiel DOSB-Vizepräsidentin Petra Zschoppe. Die entschuldigte sich öffentlich bei allen Betroffenen sexualisierter Gewalt im Sport für das Leid, das ihnen widerfahren ist.
Ich möchte an dieser Stelle, und zwar nicht nur persönlich, sondern im Namen des organisierten Sports, alle Betroffenen, auch diejenigen, von denen wir bisher noch nicht wissen, für das Leid, was ihnen widerfahren ist, um Entschuldigung bitten.
Außerdem kündigte die DOSB-Vizepräsidentin weitere Unterstützung für Betroffene an. Andrea Schültke hat recherchiert, was daraus geworden ist.
Die Sache ist kompliziert. Es geht um Möglichkeiten für Betroffene sexualisierter Gewalt, Folgewirkungen der Übergriffe zu verarbeiten. Durch Sachleistungen wie etwa Therapien. Dafür gibt es seit etwa 10 Jahren das sogenannte ergänzende Hilfesystem EHS. Angesiedelt beim Bundesfamilienministerium können Betroffene hier Anträge stellen auf die oben genannten Sachleistungen. Das ist aber nur dann möglich, wenn die Institution, in der die Übergriffe passiert sind, auch in das ergänzende Hilfesystem einzahlt. Und damit damit sind wir beim Deutschen Olympischen Sportbund. Der hatte bis 2016 in das EHS gezahlt, die Unterstützung dann aber eingestellt. Daher war es eine große Überraschung, als DOSB-Vizepräsidentin Petra Zschoppe auf dem Hearing Mitte Oktober verkündete:
Wir werden uns an diesem Fonds auch wieder beteiligen.
Bis vor 5 Jahren hatte der DOSB insgesamt 170.000 Euro für das EHS zur Verfügung gestellt. Laut zuständigem Bundesfamilienministerium haben 24 Betroffene aus dem Sport Anträge gestellt. Stand Februar seien 20 davon bewilligt worden. Ergibt Sachleistungen von durchschnittlich 7.000 Euro für jede Antragstellerin. Einzelheiten zur neuen Beteiligung des DOSB konnte Petra Zschoppe bei ihrer Ankündigung für einem halben Jahr nicht nennen.
Wann das startet, mit welchen Höhen dort auch für Folgeschäden noch eingestanden wird, kann ich im heutigen Zeitpunkt nicht beantworten.
Das einzig Konkrete seitdem, das DOSB-Präsidium hat gerade entschieden, die vor 6 Monaten angekündigten Zahlungen auch leisten zu wollen. Ansonsten?
Die Überlegungen, in welcher Höhe das passieren kann, wie lange die Zahlungen kommen und ob wir alternative Formen schaffen, die jetzt auch für weitere Betroffene von Gewalt im Sport greifen können. Das sind genau die Dinge, zu denen wir uns dort in den letzten Wochen intensiv ausgetauscht haben. Ich verstehe, dass Betroffene dort schneller finanzielle Hilfen erwarten und gehe davon aus, dass wir dort auch sehr schnell in der nächsten Zeit diesen Erwartungen dann auch gerecht werden.
Das dauert Betroffenen wie der ehemaligen Fußballerin Nadine zu lange. Sie hatte bei dem Hearing öffentlich gesprochen und sowohl die Entschuldigung von Petra Zschoppe wahrgenommen, als auch ihre Ankündigung der erneuten Zahlung in das ergänzende Hilfesystem.
Also es ist eine Hilfe, die angeboten wird, die Hoffnungen weckt und Freude in Betroffenen und die dann aber nicht eingehalten wird. Und das ist für Betroffene retraumatisierend und ist überhaupt nicht in den Gedankengängen der Verantwortlichen drin, glaube ich, was sie damit tun, was der Umgang mit Betroffenen bedeutet.
Sowohl Nadine als auch die anderen Hearing-Teilnehmenden erfuhren erst durch die Interviewanfrage des Deutschlandfunks, dass außer dem Präsidiumsbeschluss vor 4 Wochen nichts Greifbares passiert ist. Auch die ehemalige Leichtathletin Ulrike Breitbach war vor einem halben Jahr bei dem Hearing in Berlin vor Ort. Wie Fußballerin Nadine gehört sie zu den insgesamt 115 Betroffenen, die sich bei der Aufarbeitungskommission der Bundesregierung gemeldet und ihre Geschichte erzählt haben. Da sich in der Folgezeit immer mehr Athletinnen öffentlich geäußert haben, auch über physische und emotionale Gewalt, sieht Ulrike Breitbach eine Dringlichkeit, die angekündigten Zahlungen schnell anzugehen.
Ich frage mich, was da so lange dauert. Ich verstehe das nicht und ich verliere langsam auch wirklich die Geduld. Ich weiß nicht, ob ich denen dann wirklich noch so vertrauen kann. Und mein Eindruck ist, dass da kein echtes Interesse besteht. Also das ist mein Eindruck, dass man es irgendwie anders organisieren muss oder sich wirklich an unabhängige andere Stellen wenden muss. Aber ich habe jetzt gerade so ein bisschen Bedenken, dass die das so hinkriegen und vor allem auch über den Willen, den sie haben. Ich sehe den nicht so richtig.
Die ehemalige Fußballerin Nadine fragt sich, ob ohne ein Hearing überhaupt die Ankündigung einer Zahlung gekommen wäre.
Und in dem Zusammenhang verwässert das natürlich auch die Entschuldigung, die in diesem Zusammenhang ausgesprochen worden ist, weil auch die dann anscheinend nur auf äußeren Druck ausgesprochen worden ist.
Petra Zschoppe betont gegenüber dem Deutschlandfunk, sie persönlich habe sich auch eine schnellere Umsetzung ihrer Ankündigung gewünscht. Die DOSB-Vizepräsidentin gestand ein, es sei wünschenswert gewesen, bereits in Berlin konkret die weiteren Schritte benennen zu können.
Aber ich glaube, dass auch der Rahmen des Hearings und die Erwartungen, gibt es denn seitens des Sports die Bereitschaft, durchaus Anlass gewesen sind, dass an dieser Stelle schon in Aussicht zu stellen, selbst wenn die konkrete Umsetzung jetzt doch noch einen gewissen Zeitraum auch der Diskussion und der gemeinsamen Verabredung gebraucht hat.
Es darf unter keinen Umständen nur im Ansatz der Eindruck erweckt werden, dass der DOSB bei diesem Hearing die Gelegenheit ergriffen hat, diese Ankündigungen zu machen, um erwartbarem Druck zuvorzukommen. Wenn man so eine Ankündigung macht, und das ist ja wirklich eine total begrüßenswerte Sache, dann braucht es einen klaren Plan und eine ganz klare Kommunikation, was danach passiert. Und das ist eben bisher nicht geschehen.
Wundert sich Maximilian Klein. Er war für den Verein Athleten Deutschland beim Hearing in Berlin vor Ort, hat in den Diskussionen die Interessen der AthletInnen vertreten. Auch ein halbes Jahr nach ihrer Ankündigung kann DOSB-Vizepräsidentin Petra Zschoppe auf Nachfrage des Deutschlandfunks nicht sagen, wie viel Geld der DOSB in das ergänzende Hilfesystem zahlt und wie er das finanzieren will. 115 Betroffene haben sich bei der Aufarbeitungskommission gemeldet. Würden sie alle Anträge stellen und Sachleistungen in Höhe von durchschnittlich 7.000 Euro erhalten, kämen auf den DOSB Zahlungen von mindestens 800.000 Euro zu. Der DOSB werde zu seinem Wort stehen, versichert Petra Zschoppe. Ob und wie das geschieht, ist auch ein halbes Jahr nach der Ankündigung immer noch unklar.
Ein Beitrag von Andrea Schildke nachzuhören in der Deutschlandfunk-Audiothek, genauso wie übrigens alle anderen Beiträge und Interviews dieser Sendung, die jetzt endet. Am Mikrofon war Raphael Späth. Im Namen des gesamten Teams bedanke ich mich für Ihre Aufmerksamkeit und fürs Zuhören. Ich wünsche Ihnen jetzt noch einen schönen Abend. Machen Sie es gut. Tschüss.